Simone de Beauvoir, Ein modernes Leben von Kate Kirkpatrick. Bei dem Namen Simone de Beauvoir denken viele Menschen umgehend an zwei Worte: Feminismus und Sartre. Und das zeigt auch schon das große Dilemma ihrer Rezeption. 1949 schockierte Beauvoirs Hauptwerk Das andere Geschlecht die Welt mit schonungsloser Kritik an der historischen Diskriminierung der Frau. Es machte sie zur Vordenkerin eines ethischen Existenzialismus und zur Wegbereiterin des modernen Feminismus. Gleichzeitig wird ihre intellektuelle Leistung aber bis heute immer wieder geschmälert, nämlich durch den Vorwurf, von ihrem Langzeitpartner Jean-Paul Sartre abhängig gewesen zu sein. Diese Blings zeigen nun anhand zuvor unveröffentlichter Briefe und Tagebücher, dass Beauvoirs Arbeit genauso originell und wegweisend war wie die ihres berühmten Partners. Und dass ihre Beziehung zu Sartre zwar wichtig, aber bei weitem nicht der einzige Einfluss in ihrem bewegten Leben war. Dabei beleuchten die Blings all die Einflüsse und Widersprüche, die Beauvoir zu einer der kühnsten und wichtigsten Denkerinnen ihres Jahrhunderts machten. Blink Nummer 1. Simone de Beauvoir und ihrem Werk wurde Unrecht getan. Seit ihrem Durchbruch als Philosophin wurden das Leben und die Leistungen von Simone de Beauvoir in der Öffentlichkeit immer wieder falsch dargestellt. Schuld daran war vor allem die Zeit, in der sie lebte. Das Bild einer freigeistigen und selbstbestimmten Frau passte nämlich nicht zu den Konventionen des frühen 20. Jahrhunderts. Daher neigten die Biografen und Buchkritiker dazu, wichtige Fakten zu ihrem Leben zu verdrehen und ihre intellektuellen Leistungen zu verkennen. Doch in der jüngeren Vergangenheit kamen Dokumente ans Licht, die diese Zerrbilder zurechtrücken. Ihre zuvor unveröffentlichten Arbeitsnotizen, Tagebücher und Liebesbriefe zeigen, dass Beauvoir weder in der Arbeit noch der Liebe hinter den Männern zurückstand. Zwar hatte Jean-Paul Sartre großen Einfluss auf ihre intellektuelle Arbeit, doch viele der Ideen, die man ihm später zugeschrieben hatte, fanden sich zuvor bereits in Beauvoirs Notizen. Selbst viele der Gedanken aus Sartres 1943 veröffentlichtem Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« waren zuerst von Beauvoir untersucht worden. Ein Beispiel war Sartres wichtige philosophische Trennung zwischen dem »für sich selbst sein« und dem »für andere sein«. Beauvoir hatte in ihren Tagebüchern aber schon 1927 zwischen einer Innen- und Außensicht, zwischen einem »für mich selbst« und einem »für andere« unterschieden. Ihre Liebesbriefe an andere Männer zeigen außerdem, dass sie sich ihrem berühmten Partner keineswegs restlos verschrieben hatte. So war Sartre ihr wichtigster intellektueller Sparringspartner, aber nicht die Liebe ihres Lebens. Tatsächlich adressierte sie zeitlebens nur einen einzigen Mann mit dem liebevollen Du, den französischen Filmemacher Claude Lanzmann, mit dem sie von 1952 bis 1959 zusammenlebte. Aber trotz alledem wurde sie von der Gesellschaft verkannt, belächelt und herabgewürdigt. In Frankreich gab man ihr den zynischen Spitznamen Notre-Dame de Sartre, und der New Yorker schmälerte ihre Leistungen mit der machistischen Kür zur schönsten Existenzialistin aller Zeiten. Doch warum wurde Beauvoir so behandelt? Weil sie mit einem messerscharfen Intellekt und einem unbändigen Drang nach Unabhängigkeit gesegnet war. Und das war damals schlichtweg inakzeptabel. Blink Nummer 2. Die Wurzeln von Beauvoirs Philosophie reichen weit in ihre Kindheit zurück. 1908 wurde Simone de Beauvoir als Tochter von Georges und Françoise Beauvoir in Paris geboren. Die gutbürgerliche Familie besaß einen Landsitz im Limousin, wo sich die junge Simone frei fühlte und viel Zeit in der Natur verbrachte. Später schickten ihre Eltern sie auf ein renommiertes katholisches Mädcheninstitut, an dem sie sich als wissbegierige und strebsame Schülerin erwies. Sie las gern, schrieb viel und veranlasste ihren Vater zu dem stolzen Ausruf, seine Tochter denke wie ein Mann. Diese frühen Studienjahre bereiteten die Grundlage für ihre spätere philosophische Arbeit. Ein zentrales Element ihrer Kindheit waren außerdem die religiösen Differenzen zwischen ihren Eltern. Ihre Mutter war devote Katholikin, ihr Vater jedoch bekennender Atheist. Und so war Beauvoir bereits als Kind mit dem fundamentalen Konzept des Unterschieds und dem Ritual des spirituellen philosophischen Disputs vertraut. Später bezeichnete Beauvoir selbst diese innerfamiliäre Atmosphäre als Ausgangspunkt ihrer Entwicklung zur Intellektuellen. Ihr Vater bestand allerdings trotz seines Atheismus darauf, dass Simone fromm erzogen würde, sodass sie bis in ihre frühe Jugend tief religiös blieb. Und die christliche Vorstellung der Gleichheit vor Gott mutierte zum Kern ihrer egalitären Weltanschauung. Und zwar lange bevor sie sich als Erwachsene für politische Gleichberechtigung engagierte. Ebenso prägte das christliche Ideal ihren Feminismus. Denn wenn alle Menschen vor Gott gleich waren, warum wurden Frauen dann anders behandelt als Männer? Aber auch ihre Leidenschaft fürs Lesen hatte großen Einfluss auf ihre Philosophie. Die Romane ihrer Kindheit warfen nämlich wichtige Fragen auf. So las und liebte sie mit 11 Jahren die Jugendbuchreihe Little Women von Louisa May Alcott. Deren Hauptfigur, Jo March, inspirierte sie nicht durch ihre Schönheit oder Tugendhaftigkeit, es war vor allem deren unbändiger Wissensdurst. In der Geschichte beschließt Jo, dass sie keine Hausfrau werden, sondern ihrer größten Leidenschaft nachgehen möchte, dem Lernen und Schreiben. Sie hadert außerdem damit, dass Frauen ihre Träume aufgeben müssen, während Männer ermutigt werden, ihre Berufung zu finden. Und so fragte sich Beauvoir bereits als Jugendliche, wie sie jemals einen Mann lieben sollte, der sie nicht als gleichberechtigt erachtete. Sie kam zu dem Schluss, dass die einzig sinnvolle Form der Liebe eine romantisch-platonische Symbiose war, die auf dem ebenbürtigen Gedankenaustausch basierte. Link Nummer 3. Beauvoirs Beziehung zum Glauben beeinflusste ihre Philosophie maßgeblich. Während ihrer Schulferien auf dem Familienlandsitz liebte es die junge Simone de Beauvoir, früh aufzustehen und zu beobachten, wie die Natur zum Leben erwachte. Für sie war diese Schönheit ein Zeichen Gottes wundersamer Schöpfung. Als Kind ging Simone außerdem 3-mal in der Woche zur Messe und führte ein Tagebuch, in dem sie sogenannte heilige Vorsätze festhielt. Eine Zeit lang wollte sie sogar Nonne werden. Doch all das änderte sich im Laufe ihrer Adoleszenz. Die Welt erschien ihr immer weniger vollkommen und ihre Zweifel an der Kirche mehrten sich. Warum nur war Gottes Schöpfung so voller Widersprüche? Und wieso durften sich Männer derart unmoralisch gebärden, während sich Frauen wie Heilige verhalten mussten? Die Ungerechtigkeit dieser Doppelmoral wurde ihr zunehmend unerträglich. So schlief ihr Vater lange aus, spielte den ganzen Tag lang Bridge und trank, bis er am Abend ins Bordell torkelte. Ihre Mutter hingegen schuftete und sparte, um die Familie zu versorgen. Je älter sie wurde, desto mehr bröckelte auch ihr Glaube. Als 16-Jährige brachte sie nämlich der Verkäufer einer religiösen Buchhandlung ins dortige Hinterzimmer und entblößte sein erigiertes Glied. Nach diesem Trauma fiel es ihr leichter, sich eine Welt ohne Gott vorzustellen, als an einen Gott zu glauben, der für die vielen Makel und Widersprüche in der Welt verantwortlich war. Doch wenn es keinen Gott gab, der die Menschen durchs Leben führte, was dann? So entwickelte sie bereits mit 19 Jahren Gedanken, die später als existenzialistisch bezeichnet und Jean-Paul Sartre zugeschrieben wurden. Sie schrieb, das Handeln ist die Bestätigung unserer selbst. Oder mit anderen Worten, wir selbst entscheiden über unser Schicksal. Es wird nicht durch einen allmächtigen Gott gelenkt, sondern durch unser eigenes Handeln bestimmt. Beauvoir tendierte also immer stärker zum Atheismus. Und dennoch war ihr neuer Schaffensdrang auf gewisse Weise religiös motiviert. Denn als angehende Philosophin fühlte sie sich einem geradezu prophetischen Sendungsbewusstsein verpflichtet. Sie spürte, dass sie etwas in sich trug, das anderen Menschen helfen würde. Diese Ahnung erinnerte sie an die biblische Geschichte von Jesaja, in der Gott das Volk Israel fragt, wen er als seinen Botschafter senden solle. Der Prophet Jesaja antwortet ihm, hier bin ich, sende mich. So schreibt Beauvoir in ihren Memoiren, dass auch sie eine Stimme in ihrem Inneren vernahm, die immer wieder flüsterte: Hier bin ich, hier bin ich. Blink Nummer 4. Ein Erlebnis im Sommer 1926 beeinflusste Beauvoirs Moralvorstellung nachhaltig. Manchmal ändert sich der Lauf eines Lebens aufgrund einschneidender Ereignisse, durch Unfälle, Zufälle und schicksalhafte Begegnungen. Und egal wie unerwartet oder kurz diese Erlebnisse sind, sie verändern unsere Sicht auf die Welt für immer. So änderte sich Simone de Beauvoirs Leben im Sommer 1926, als die damals 18-Jährige ihre Tante auf eine Pilgerreise nach Lourdes begleitete. An der Pilgerstätte sah die junge Frau die fürchterlichen Leiden kranker Pilger, die hier auf irgendeine Form von Wunderheilung hofften. Sie war völlig überwältigt von ihren Gefühlen und empfand angesichts der Invaliden Ekel vor all der intellektuellen und sentimentalen Eleganz. Plötzlich schämte sie sich für die Banalität ihrer eigenen Sorgen und Eitelkeiten, und zwar so sehr, dass sie kurz ein Leben in asketischer Selbstaufopferung erwog. Dann aber kam ihr ein anderer Gedanke. Sie wollte das Leid anderer Menschen lindern, ohne völlig auf ein eigenes Leben zu verzichten. Also beschloss sie, einen Mittelweg zu finden, nämlich das Leben zu genießen und sich in Güte und Nächstenliebe zu üben. Also suchte Beauvoir nach ihrem Erlebnis in Lourdes nach einer Moralvorstellung, die so weit wie möglich auf der Fürsorge für andere Menschen basierte. Und so gelangte sie zu der zuvor erwähnten Trennung zwischen der Liebe für sich selbst und der Liebe für andere Menschen. Sie erkannte, dass die Selbstliebe die Voraussetzung für die Selbstlosigkeit war. Um sich für andere engagieren zu können, musste sie aus einem freien und unabhängigen Leben Kraft schöpfen. Das führte auch zu der Erkenntnis, dass die Philosophie das wirkliche Leben abbilden musste, statt sich in einer realitätsfernen Blase zu bewegen. Intellektuelle Errungenschaften waren nutzlos, wenn sie sich nicht auf das Wichtigste bezogen, das Leben selbst. Beauvoir wollte versuchen, die Lücke zwischen intellektuellem Wissen und wahrhaftiger Empfindung zu schließen. Und dafür eignete sich ihrer Meinung nach die Literatur besser als die Philosophie. Schließlich behandelte die Literatur Gefühle, Erfahrungen und alle Farben des Lebens und damit auch die Philosophie selbst. Beflügelt von diesen Eingebungen verfasste sie ein 68 Seiten starkes Manuskript für einen Roman, das sie Tentative d'Existence nannte, eine versuchte Existenz. Zu diesem Zeitpunkt war sie übrigens noch immer 18 Jahre alt. Blink Nummer 5. Beauvoirs erste Begegnungen mit Sartre waren zwar bedeutsam, aber nicht weltbewegend. Simone de Beauvoir blieb eine exzellente Schülerin. Für den zweiten Teil des Baccalaureats wechselte sie von ihrer katholischen Mädchenschule an ein laizistisches Gymnasium, wo sie das Abitur mit Bestnoten und den Leistungsfächern Philosophie und Mathematik abschloss. Anschließend begann sie, an der Sorbonne Philosophie für das Gymnasiallehramt zu studieren. 1928 erwarb sie die Licence, das Äquivalent zum heutigen Bachelor, und bereitete sich auf die Aggregation vor, die bekanntermaßen schwierige Zulassungsprüfung für den Unterricht in der Sekundarstufe. Während dieser Zeit an der Elitehochschule École Normale Supérieure lernte sie den jungen Jean-Paul Sartre kennen. Sartre hatte nämlich die Aggregation im Vorjahr nicht bestanden und lernte somit für dieselbe Prüfung. Doch ihre frühe Bekanntschaft war keineswegs so berauschend, wie es sich heute viele Menschen vorstellen. Sartre wurde also nicht augenblicklich zum Mittelpunkt ihres Universums. Und es war auch gewiss keine Liebe auf den ersten Blick. Denn Beauvoir war zu jener Zeit in Sartres Freund René Maheu verliebt. Als sich Sartre schließlich um ein Rendezvous mit ihr bemühte, schickte Simone ihre Schwester Hélène und warnte diese, sie würde einem kleinen und äußerst unattraktiven Mann begegnen. Doch Sartres Chance kam, als René Maheu die Prüfung nicht bestand und die École Normale Supérieure verlassen musste. Erneut machte er ihr den Hof, und dieses Mal stellte Simone angenehm überrascht fest, dass Sartres Auftreten an der Hochschule lediglich Fassade war. Am Campus gab er sich als scharfzüngiger Witzbold. Doch Freunden gegenüber war er herzlich und großzügig und allezeit bereit, die Feinheiten seiner philosophischen Theorien zu erläutern. Die beiden wurden also Freunde und wenig später Liebhaber. In ihren Tagebüchern bezeichnete Beauvoir Sartre als den unvergleichlichen Freund meines Denkens. Und in dieser Hinsicht nahm er tatsächlich eine Sonderstellung in ihrem Leben ein. Aber selbst in diesen Anfängen ihrer Beziehung war er nicht der einzige Mann in ihrem Leben. Simone hegte nämlich weiterhin romantische Gefühle für andere Männer, auch für René Maheu. Beauvoirs Tagebücher zeigen auch, dass sie sich Sartre zu keinem Zeitpunkt unterordnete. Das widerspricht späteren Darstellungen und sogar ihren eigenen Memoiren. Sie war selbstbewusst genug, um seine ersten Essays als unbeholfen zu bezeichnen. Und wie zuvor erwähnt, gingen viele von Sartres wichtigsten Gedanken ursprünglich auf Ideen von Beauvoir zurück, die sie in langen und leidenschaftlichen Diskussionen mit ihm ausarbeitete. Somit war Beauvoir Sartre in jeder Hinsicht ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen. Als sie ihre Aggregation erfolgreich ablegte, war sie mit 21 die jüngste Absolventin aller Zeiten. Sartre erhielt zwar eine minimal bessere Note, war zu diesem Zeitpunkt aber bereits 3 Jahre älter. Blink Nummer 6. Beauvoirs offene Beziehung mit Sartre war ihr wichtig, schürte aber auch negative Gefühle. 1929, kurz nach dem Beginn ihrer romantischen Beziehung, verbrachten Beauvoir und Sartre auf dem Familienlandsitz der Beauvoirs im Limousin einen gemeinsamen Urlaub. Auf den Wanderungen durch die malerische Sommerlandschaft vertiefte sich ihre Bindung. Sie sprachen ununterbrochen über das Leben, Literatur und Philosophie und darüber, welche Art von Leben sie gemeinsam führen wollten. Während dieser unbeschwerten Tage einigten sie sich auf die Grundlagen ihrer Liaison. Sie würden eine offene Beziehung führen, in der Raum für viele kontingente Zufallslieben war. Dieses offene Beziehungsmodell kam Beauvoir entgegen, weil sie 2 weitere Männer neben Sartre begehrte. Beauvoir glaubte genau wie Sartre, dass ein Leben in Freiheit und Selbstverwirklichung das einzig Lebenswerte war. Daher reagierte sie auch nicht schockiert, sondern euphorisch, als Sartre ihr sagte, dass er sich ihr nicht restlos versprechen konnte. Sie wusste ihrerseits bereits, dass sie mehrere Menschen gleichzeitig lieben konnte und sah keinen Grund dafür, das zu ändern. Und so traten schon bald andere Personen in ihr Leben. Eine davon war Olga Kosakiewicz, eine 19-jährige Studentin an der Universität von Rouen, wo Beauvoir als Tutorin lehrte. Sowohl Beauvoir als auch Sartre waren fasziniert von Olgas Intellekt und sie verbrachten immer mehr Zeit zu dritt. Doch die Konstellation stellte ihre im Limousin gefassten Vorsätze auf die Probe. Beauvoir war nämlich irritiert von Sartres geradezu pubertärer Verliebtheit in Olga und Sartre selbst wurde eifersüchtig, wenn Olga mit anderen Männern schlief. Diese Dynamik geriet also zum Lackmustest für ihre Ideale. Konnte eine Beziehung trotz individuellen Freiheitsdrangs und kontingenter Zweitbeziehungen überdauern? Sartres und Beauvoirs lebenslange Partnerschaft war wohl der Beweis dafür, zeigte aber auch, dass es dafür harter Arbeit bedurfte. Sie lehrte Beauvoir, dass Beziehungen kostbar waren und vergingen, wenn man sie nicht sorgsam pflegte. So ließen sich Beauvoir und Sartre im Laufe der Jahre auf diverse Beziehungen mit anderen Studentinnen ein. Sie sahen darin nichts Verwerfliches, weil die jungen Frauen gehen und kommen konnten, wie sie wollten. Doch diese Sichtweise täuschte über den großen Einfluss hinweg, den das Paar auf die Studentinnen hatte. Die Handlungen dieser Jahre sollten später dem Ruf beider großer Philosophen schaden. Blink Nummer 7. Beauvoir widersprach einem der zentralen Argumente in Sartres Philosophie. 1943 veröffentlichte Sartre sein philosophisches Hauptwerk, das ihm seinen Platz unter den großen französischen Denkern sicherte: Das Sein und das Nichts. Darin erläuterte er seine Definition des Existenzialismus. Obwohl das Werk zu großen Teilen die Frucht ihrer gemeinsamen Gespräche über das Wesen der Freiheit war, gab es in Sartres Argumentation eine These, mit der Beauvoir nicht einverstanden war. Und diese Meinungsverschiedenheit sollte ihre eigene Arbeit maßgeblich prägen. So basierte Sartres These auf zwei Begriffen: Faktizität und Transzendenz. Die Faktizität bezog sich auf die nicht frei wählbaren Eigenschaften des Menschen. Die Hautfarbe, den Geburtsort, das biologische Geschlecht, die Familie und die körperliche Konstitution. Die Transzendenz hingegen stand für die Freiheit des Menschen, sich nicht über diese Eigenschaften zu definieren, sondern ihre Limitierungen im Tun und Handeln zu überwinden. Diese Unterscheidung war die Grundlage für sein Konzept der Unaufrichtigkeit. Ein Mann, der sich gegen schlechte Bezahlung als Kellner in einem Lokal verdingte, war unaufrichtig, wenn er glaubte, sein bescheidener Broterwerb definiere seine Persönlichkeit. Er betrog sich selbst, wenn er sich durch die Faktizität seiner materiellen Situation in seiner Selbstverwirklichung hemmen ließ. Wenn er also nicht erkannte, dass er mehr war als sein Status oder Einkommen. Sartre glaubte, dass wir uns niemals von unserer Faktizität bestimmen lassen dürfen und dass grundsätzlich alle Menschen die Chance haben, unabhängig von ihren Voraussetzungen das Beste aus ihrem Leben zu machen. Aber Beauvoir erachtete dieses Argument als unvollkommen. Was war denn etwa mit Menschen, die gerade wegen ihrer Faktizität unterdrückt wurden? Was, wenn ihre Faktizität darin bestand, als Juden im Europa der 1930er Jahre zu leben? Konnten sie dann wirklich das Beste aus ihren Voraussetzungen machen? Sartre zufolge waren alle Menschen frei, ihre Lebensumstände zu transzendieren. Beauvoir konterte jedoch, indem sie fragte: Welche Möglichkeit zur Überwindung hat eine Frau, die in einen Harem gesperrt ist? Sie begriff, dass in Sartres Argumentation eine zentrale Komponente fehlte, der Aspekt der Macht. Also die Frage, inwieweit ein Mensch wirklich die Macht hat, sein Schicksal zu verändern. Zwar ist es eine schöne Vorstellung, dass alle Menschen von Natur aus frei sind, doch die Realität ist um einiges komplizierter. Ihre Einwände formulierte Beauvoir schließlich in zwei ihrer wichtigsten Essays, Pyrrhus und Kineas und Für eine Moral der Doppelsinnigkeit. Und ihre These, dass eben nicht alle Menschen frei waren, ihre Umstände zu überwinden, wurde zu einem zentralen Thema ihres Werks. Blink Nummer 8. Beauvoirs hoher ethischer Anspruch wurde zum prägenden Faktor in ihrem Leben und Werk. Somit begann sich Beauvoirs Philosophie vor allem in ethischen Fragen von Sartre zu entfernen. Tatsächlich umfasste das Sein und das Nichts lediglich ein paar kurze und unschlüssige Passagen zur Ethik. Zwar legte Sartre größten Wert auf das Ideal der persönlichen Freiheit, aber er konnte nicht sicher sagen, was der Mensch mit dieser Freiheit tun sollte. Einerseits bedauerte er, dass manche Menschen ihre Freiheit nur dafür nutzten, sich sinnlos zu Hause zu betrinken, statt in einem politischen Amt für eine bessere Welt zu kämpfen. Andererseits konnte er nicht genau erklären, warum der Unterschied zwischen diesen beiden Entscheidungen so wichtig war. Beauvoir hingegen hatte eine Erklärung. In ihrem Essay Pyrrhus und Kineas zeigte sie nämlich, dass alle unsere Handlungen Konsequenzen haben. Dazu verwendete sie die Analogie zur Geschichte von Pyrrhus, der als König von Epirus im 4. Jahrhundert vor Christus herrschte, und dessen Berater Kineas. Dem Mythos zufolge bespricht Pyrrhos mit ihm seine Pläne zur Welteroberung, als ihn Kineas fragt: Welchen Unterschied macht es, ob du zu Hause bleibst oder die Welt eroberst? Diese Frage beantwortet Beauvoir in ihrem Essay. Die Welt zu erobern bedeutet, große Macht über die Leben unzähliger Menschen zu haben. Zu Hause zu bleiben und sich womöglich sinnlos zu betrinken, hat dagegen keine Auswirkung auf andere Leben. Während sich Sartre also in Richtung einer düsteren, nihilistischen Perspektive bewegte, entwickelte Beauvoir eine Philosophie, die unsere Beziehungen zu anderen Menschen mitdachte. So bezeichnete Sartre andere Menschen 1944 in seinem Theaterstück »Geschlossene Gesellschaft« als Hölle, indessen erachtete Beauvoir ein Leben ohne Koexistenz als trostlos. Beauvoir glaubte, dass wir uns stets bewusst sein müssen, wie sich unsere Handlungen auf andere Menschen auswirken. Es genügt nicht, nach individueller Freiheit zu streben, wie Sie und Sartre es für sich und ihre Beziehung taten. Wir sind außerdem verpflichtet, verantwortungsvoll mit dieser Freiheit umzugehen. Die Kernaussage dieser Blings ist, dass Simone de Beauvoir und ihr Werk jahrzehntelang falsch dargestellt wurden. Bis heute wird sie vornehmlich auf die Rolle der Frau hinter Jean-Paul Sartre reduziert. Doch neue historische Dokumente belegen sowohl die Originalität ihrer eigenen Ideen als auch die Bedeutung anderer Liebesbeziehungen in ihrem Leben. So wurzelt ihre Philosophie in ihrer Kindheit, ihrem zwiespältigen Verhältnis zur Religion, den innerfamiliären Widersprüchen und in ihrer eigenen Art, die Literatur und das Leben zu lesen. Und im Gegensatz zu Sartre entwickelte sie eine positive und lebensbejahende Ethik, die die individuelle Freiheit mit sozialer Verantwortung verband. Das waren unsere Blings zu Simone de Beauvoir, ein modernes Leben, von Kate Kirkpatrick. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!